Ich möchte zuerst einmal mich bei Alex und Quantica bedanken und vielen Dank, dass Sie dieses hervorragende Symposium organisiert haben. Ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, meine Dankbarkeit auszurichten für Fritz Wahler, denn was ich hier versuche, das habe ich auch früher schon gesagt, Dr. Fritz Popp, der hat die Einsicht und er hat gesagt, oh, so ist der Fall, aber er weiß noch nicht, wie er das ausdrücken kann. Und also habe ich versucht, das in Sprache zu übersetzen und dann ein Experiment zur Untermauerung zu liefern. Und von den letzten Vorträgen wissen wir, ja, wir haben über Quantenthematiken gesprochen und wir suchten nach harten Beweisen, die in der Wissenschaftsgesellschaft anerkannt würden. Und das ist genau das, was ich auch mit diesem Vortrag versuchen werde. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Indien. Es sind 200.000 Einwohner dort und es ist 1700, 1800 Meter über Meeresspiegel und das ist ein eigener kleiner Planet und dort arbeite ich. Nun lassen Sie uns mal anfangen, auch in die Geschichte zu schauen. Und das ist eine andere Geschichte. Ja. Vor nicht allzu langer Zeit war das Leben noch ein Mysterium. Ja. Also das Leben war eigentlich leblose Materie, der Leben eingehaucht worden ist. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben das Leben genannt. Aber was bedeutet dann zwar, wenn es ein Mysterium ist, dann versteht man es ja nicht und so war das. Und wir hatten auch nicht die Hoffnung, dass wir es verstehen würden. Also da haben sie dann ein bisschen Furcht und Verunsicherung. Und also sie sagen natürlich, ah, wunderbar, das ist die Schöpfung des Herrn. Und sie sind auch in Bewunderung gefasst. Aber das ist ja eigentlich ein Beleg dafür, dass wir es nicht verstanden haben. Und es gab auch keine Hoffnung, dass es verstanden werden würde. Und dann die Daten von den lebenden Systemen waren so gut wie gar nicht miteinander verknüpft und es gab keine einheitliche Datenbasis sozusagen, aber es gab keinen Gesamteindruck, dass die einzelnen Aspekte zusammenführen müssen. Und es gab auch tatsächlich viele nicht intuitive Beispiele. Also dann gibt es ja Sachen, die man nicht erwartet und wenn man das hat, man hat so eine Vorahnung, mit der man in ein Experiment startet und dann wird das Gegenteil bewiesen, dann muss man ja ehrlich sagen, da ist die Verunsicherung noch größer. Also das war eigentlich der Grund, warum man gedacht hat, man denkt besser an einen Schöpfer. Und dann kam Schrödinger und hat gesagt, ja, es ist wirklich wichtig für meinen Vortrag, das Leben scheint geordnet zu sein und Gesetzmäßigkeiten zu folgen und zwar auf der Basis der Materie und sind nicht nur Übergänge von Ordnung zu Unordnung, aber es gibt auch eine Ordnung, die erhalten wird. Und damit hat Schrödinger sich lange beschäftigt. Und das nächste ist, die biologische Ordnung entstammt vorgegebenen physikalischen Ordnungsprinzipien. Und da hat er dann eine Voraussage getroffen, ja, dass also eine DNA gab es ja damals noch nicht, aber ein Gen ist eine aperiodische ein Kristall, das aus verschiedenen isomerischen Komponenten besteht. Das ist so ungefähr 1936, 1939 entstanden und er war also eigentlich der Gründer der Quantenmechanik. Und dann das Leben wurde damit ein tatsächlich fassbares Problem der Wissenschaft und ein physikalisches System. Und wenn man das sagt, das ist gut, ja, gut. Es gibt nichts, was man nicht herausfinden kann. Und also es muss ein physikalisches System sein. Das ist ein wirklich großer Paradigmenwechsel, den wir dann haben. Das Leben war kein Geheimnis mehr. Wir verstehen es immer noch nicht so richtig. Es ist ein fassbares, hartes Problem, aber wir können es lösen. Also da ist eine Hoffnung, dass wir Fragen lösen können. Und diese Hoffnung war wichtig. Ja? Harte Probleme lassen sich Schritt für Schritt immer nur lösen. Und dann, wenn man ein großes, fassbares, hartes Problem hat, dann muss man das unterteilen und dann einzeln angehen. Und jedes Modell, das man entwirft, ist eigentlich weiterhin verdächtig, es sei denn, es gibt experimentelle Beweise dafür, dass es stimmt. Solange man keine experimentellen Beweise hat, spricht man eigentlich nur. Und man sollte nicht einfach nur daherreden, sondern man sollte schon mit beiden Beinen auf der experimentellen Basis stehen. Gut, und was sind jetzt die Konzeptanteile von Schrödinger, die tatsächlich auch überlebt haben? Ja, das lebende Systeme sind zusammengesetzte Strukturen. Das sind biologische Phänomene, die ausgedrückt werden und die über Biomoleküle zustande kommen. Und was sind Biomoleküle? Das weiß ja jeder, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber wir sagen, also biologische Phänomene werden ausgedrückt und ausgelöst über Biomoleküle. Und ein zweites Phänomen ist, es gibt eine stabile biologische Ordnung. Also eine unbekannte Herkunft und eine ungenügende Beschreibung, das stimmt dann noch, aber wir sagen, das ist stabil, aber warum das so ist, das wissen wir noch nicht. Das heißt, es gehört in die harte Beschreibung rein. Dann die biologischen Prozesse unterliegen der Thermodynamik, also der Maxwell-Dämonen, alles diese sind Aspekte eines und desselben Themas und das sollte dann nicht ignoriert werden. Es gibt keine neuen physikalischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten zurzeit. Ja? Also wir haben natürlich neue Gesetzmäßigkeiten eingeführt, aber die waren eigentlich unnötig. Das heißt, das sind wichtige Beiträge in dem kleinen Buch von Herrn Schrödinger. Nun, und was bedeutet das? Biologische Ordnung. Das verdient jede Menge Aufmerksamkeit. Ja, die Wissenschaftler überall auf der Welt, die waren ja nur daran interessiert, wie man diese biologische Ordnung herstellen kann. Und was sehen wir jetzt? Ja, wie wird das denn jetzt klassifiziert? Es gab eine Zeit, als die klassifiziert gemacht worden ist, also makroskopische Eigenschaften oder mikroskopische Eigenschaften, Bewusstseinseigenschaften und so weiter. Das sind die verschiedenen Klassifizierungen, die wir kennen. Und dann gibt es noch die hierarchischen Ebenen der verschiedenen Charaktereigenschaften. Aber die aus der physikalischen Sicht, da geht man eigentlich vor, dass man sagt, es gibt einen Organismus, der besteht aus Organen. Dann guckt man sich das Organ an. Das Organ ist dann, da guckt man sich die Gewebestruktur an, die Zelle an, die Organellen, die Biomoleküle und so weiter. Also wir müssen einen Organismus erklären können, auch mit seinen Organen. Aber da fehlt dann immer was. Ja? Und was fehlt da? Und mit diesem Zeichen hier, mit diesem pfeilartigen Zeichen, will ich sagen, okay, man muss die Organe verstehen, aber alle Organe zusammen sind noch nicht der Organismus. Da gibt es noch eine Zwischenstufe. Das muss man liefern, weil sonst kommt man der Organisation nicht auf die Spur. Der gleiche Punkt. Das ist in dem zweiten Spiegelstrich, nämlich eine Gesamteinheit auf höherer Ebene lässt sich beschreiben, aber nicht reduzieren auf die verschiedenen Untereinheiten auf den niedrigeren Ebenen. Ja, da fehlt immer dann was. Und alle biologischen Phänomene werden ausgedrückt und erklärbar über die Biomoleküle. Das ist eine Grundprämisse, die Art der Organisation ist eine, da ist die Frage, wie sind sie denn angelegt? Entweder man geht die klassische Beschreibung an oder man guckt sich die Quantum-Lesart an. Das heißt, es gibt klassischerweise, ja, da gibt es Stress und Spannung und Zugkräfte und so weiter. Das ist ganz klassisch. Hier, wie gesagt, da haben sie Kräfte, Beschränkungen und Informationsübertragung. Also da muss es irgendwie eine Ansage geben, du machst jetzt das in dem Organismus. Also ja, so wie Sie jetzt mich anschauen, wir sind organisiert gewissermaßen. Ja, aber der Grund der Organisation ist der Vortrag, den ich hier habe. Sie hören zu und Sie versuchen sich darauf zu konzentrieren. Bei den Biomolekülen, die Biomoleküle erhalten ihre Identität und Integrität. Das ist völlig egal, ob das in vitro oder in vivo ist. Es bleibt immer gleich. Das ist eine klassische Organisationslehre. Und dann kann man erfolgreich einige Eigenschaften auf jeder hierarchischen Ebene erklären. Das sind die sogenannten lokalen Eigenschaften. Viele Eigenschaften auf jeder Ebene können erklärt werden. Und wenn man das kann, dann seien Sie froh, da ist kein Problem. Ja? Dann kann man das verstehen. Vernachlässigbarer Effekt der Organisation bei den lokalen Eigenschaften. Also wie geht denn eigentlich die Interaktion zwischen Biomolekülen? Die gleiche Interaktion muss doch gegeben sein, ganz egal, ob ein Biomolekül innerhalb einer organisierten Struktur ist oder außerhalb dieser Struktur. Jetzt die Quantenlesart, das ist dasselbe im Grunde. Ja, die Biomoleküle erhalten ihre Identität und Integrität. Und also die Idee ist, dass wenn man eine DNA aus einem System herausnimmt, dann sieht man halt es als ein Makroprotein. Und dann ist die Frage, okay, wenn ich das in vitro als Proteinstruktur anschaue, wie wirkt die denn in vivo? Das ist anders. Es ist also genau nicht gleich. Ja? Das zweite ist, kooperative und koordinierte Funktionsweisen ohne Informationsübertragung. Ja, das ist ja wichtig. Zwei Moleküle interagieren und es gibt keine Möglichkeit zur Informationsübertragung, dann muss es sich um ein Quantum-Setting handeln. Und warum sagt man das? Naja, ein Quantenstatus spezifiziert das System. Wir brauchen da eigentlich nicht weiter uns Gedanken darüber zu machen. Wir brauchen nicht die einzelnen mechanischen Abläufe. Die Interaktionen in einem solchen System erscheinen situationsspezifisch. Also wenn man zum Beispiel, es gibt Moleküle, die mit anderen Molekülen interagieren und manchmal interagieren mit diesem Molekül und manchmal nicht. Und Emilio hat gesagt, dass die Moleküle innerhalb eines biologischen Systems quasi monogam werden. Ja, die gehen nur auf ein ganz bestimmtes Gegenmolekül zu und lassen sich dabei gar nicht stören. Das heißt also, es ist klar situationsabhängig. Und das ist ein Unterschied. Und das nächste ist, die Eigenschaften werden ganzheitlich. Man kann nicht mehr nur über kleine Sachen sprechen. Also es gibt dann die gesamten Systemeigenschaften. Also die Gesamtsystemeigenschaften mögen sich unterscheiden von den Eigenschaften der einzelnen Komponenten. Und das versuchen wir herauszufinden. Also letzten Endes, das kommt aus der Quantum-Perspektive. Und ja, also wenn man solche Eigenschaften findet, die Sie hier sehen, dann kann man schon von Quantenstrukturen ausgehen. Aber man braucht natürlich noch mehr Beweise und Belege dafür. So, was sind jetzt Beweise und Beispiele für Quantenorganisationen? Nun, Laser ist ein Beispiel. Ja, das ist ein Quantensystem, das voll so organisiert ist. Das sollte dann auch. Ja. Dissipative Strukturen, das ist thermodynamische Fluktuationen. Also das sind eigentlich Grunde thermodynamische Fluktuationen. Und Phasenübergänge, die durch Geräusche ausgelöst werden. Und das sind alles Quantensysteme. Und eine spontane Symmetrie-Kollaps. Das ist eigentlich die jüngste Idee. Das ist ein bisschen mehr als nur Quantenlogik, die man da sieht. Also wenn man ein System hat und die Idee ist, wenn man da Eigenschaften hat in einem soliden Zustand, dann, wenn die Symmetrie kollabiert, dann muss es eigentlich Übergänge geben, aber diese Technologien, die sind extra gerade noch im Werden begriffen, aber da gibt es in der Tat noch Erklärungsbedarf. Also das sind Beispiele, alles aus der nicht belebten Welt. Also, je nachdem, wie enthusiastisch Sie sind und wie viel Zeit Sie haben, da finden Sie Physiker, die sagen, ja, diese Eigenschaft lässt sich auch auf dieses lebende System übertragen. Aber wenn man das alles zusammen versucht, dann werden einige Eigenschaften erklärbar, andere nicht. Das ist eigentlich die schöne Sache daran, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Beweise für die Organisation, also Kohärenz zum Beispiel. Wir fangen damit an, weil wir ja die zusammengesetzte Struktur erklären wollen. Die konstitutiven Elemente gehören zusammen, stehen in Kohärenz und agieren zusammen, gleich. Also es gibt gleichzeitige Aktionen. Alle Moleküle sind in einer bestimmten Handlung, in einem bestimmten Ausdruck zusammengefasst, also zum Beispiel die räumliche Kohärenz. Dann gibt es verschiedene Zeitaspekte. Das heißt, man hat hier auch eine zeitliche Kohärenz, man kann eine Synchronisierung vornehmen. Das bedeutet eigentlich nur, es gibt also einen Gleichklang hier. Und die Art der Kohärenz ist festgelegt durch die Instruktions- und Informationsquelle, die notwendig ist, um die kohärenten Handlungen vornehmen zu können und wie die Information übertragen wird. Das bedeutet, zwei Moleküle wirken zusammen, entweder gleichzeitig oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das heißt, es muss eine Informations- und Anweisungsübergabe geben. Und da muss man also schauen, wie wird die Information übertragen. Irgendwie muss diese Anweisung ja übertragen werden. Überlegt, wie auch immer, es muss irgendwas geben, egal was. Und dann kann man sagen, okay, wir haben das verstanden, das ist ja eine klassische Kohärenz. Und dann erkennt man die Quelle und die Übertragungsmethode. Und dann kann man sagen, okay, jetzt mach das mal. Aber es kann auch sein, dass beide unbekannt sind, sowohl die Quelle als auch die Methode. Dann haben wir hier einen klaren Fall von Quantumkohärenz. Also etwas passiert. Aber es passiert, obwohl wir weder die Quelle noch die Übertragungsmethode kennen. Und es passiert trotzdem, dann ist das natürlich befremdlich. Aber befremdlich allein als Beschreibung reicht ja nicht. Dann ist es eine Quantumkohärenz. Versuchen Sie es zu beschreiben über die Art, wie es funktioniert. Und dann kommen Sie dem auf die Schliche. So machen wir das. Kohärenz auf der biomolekularen Ebene, da gebe ich Ihnen mal zwei Beispiele und die sind sehr bekannt eigentlich, aber nur um sie mal kurz aufzugleisen. Es gibt die biochemischen Kaskaden. Die biochemischen Wesen, also da haben Sie eine Reaktion, dann kommt die nächste Reaktion und so weiter. Was löst diese Koordination aus? Das ist ein klares Beispiel für die Zeitkohärenz. Ja. Es gibt so viele Biomoleküle, die an unterschiedlichen Orten auftreten, aber sie sind hocheffizient aufgrund der Energiekonversion, wenn man. Es gibt verschiedene Zyklen, wie das geht, und fast 90% passieren hier in der Photosynthese. Also fast 90% der Energie werden über die Photosynthese in produktive Arbeit umgesetzt. Das bedeutet, es muss eine kohärente Aktivität geben. Es gibt eine situationsspezifische und monogame Art der Interaktion, also hochverlässliche und fast fehlerfreie Prozesse. Und da gibt es auch ein super Beispiel. Emilio Praxi hat gesagt, sagen Sie mal, nehmen Sie mal an, Sie entscheiden sich, sich an der Nase zu kratzen. Es gibt tausende von biochemischen Prozesse, die dann ablaufen. Und es gibt keine Fehler, wenn Sie kratzen sich an die Nase. Ja? Wenn es Fehler gäbe, ja, Sie könnten dann ja tatsächlich irgendwie den Oberschenkel kratzen und nicht die Nase. Das heißt, es ist eine so immense Koordination. Und wie passiert das? Es muss einen Grund geben, wie das gesteuert wird. Und deswegen reden wir auf der biomolekularen Ebene über eine massive Kohärenz. Und Fröhlich war der Erste. Und das ist ja eine bekannte Geschichte. Die Menschen haben ihn gefragt, was ist denn die Grundlage des Lebens? Die einzige mögliche Situation, die passiert ist, und das definitive Charakteristikum des Lebens ist Kohärenz. Ich ich stimme dazu und keiner kann eigentlich dagegen sein, weil die Argumente klar auf dem Tisch liegen. Aber hauptsächlich gibt es hier indirekte Beweise dafür. Es gibt auch direkte Belege dafür, ähnlich wie in der Chemie. Ja. Was passiert bei der Radioaktivität, als Marie Curie gesagt hat, ja, wir nehmen mal Polonium und dann der Chemiker glaubt das nicht, aber wenn das dann wiegt und es gibt keine Radioaktivität, aber wir müssen aber direkte Beweise liefern für die Existenz der Kohärenz.
Direkter Nachweis, da möchte ich etwas über die klassische Photonemission sagen. Ich möchte ein wenig über die Historie sprechen. Die biomolekularen Ebenen. Jeder glaubt, dass die Photonemissionen ein atomares Phänomen ist oder irgendeine ein Molekül oder Atom bewegt sich von einem einen Zustand zum anderen hin. Was passiert? Es gibt dann eine bestimmte definitive Wellenlänge, eine definitive Halbwertszeit und so weiter. Das eine Hochkonversion von Energie wird nicht stattfinden. Das haben wir auch im vorherigen Vortrag gehört, eine Aufwärtskonversion. Wenn es einen Unterschied gibt zwischen dem erregten Zustand, zum Beispiel, also man kann aus dem Infrarot nicht wieder zurückkommen in, den sichtbaren Bereich. Wenn die Energiequelle ATP ist, dann gibt es eine ADP-Reaktion. Daraus kommen 57 Kilojoule pro Mol oder 0,59 Elektrovolt Photonenergie. Es wird wahrscheinlich weniger als sein. Aber wenn Sie mehr als das bekommen, dann ist es im sichtbaren Bereich. Das heißt, die Energie wurde nach oben konvertiert. Das ist ein Problem. Exponentielles Abklingen des Signals. Wenn eine Chemie beteiligt ist, dann muss das Ganze, das Signal exponentiell abklingen. Anders geht es nicht. Dann, was ist, wenn es Fluktuationen gibt in nicht abklingenden Bereichen? Etwas kann auch fluktuieren und diese Fluktuationen sind dann normal. Sie sagen, wir rechnen aus, was normale Fluktuationen sind, dann können wir die Variation berechnen und auch den Mittelwert. Das sind Situationen, die zur klassischen Photonemission gehören. Wenn Sie eine Photonemission bekommen, die nicht diese Eigenschaften erfüllt, diese Merkmale, dann kann es kein klassisches System sein. Und das wäre dann der direkte Nachweis. Wie ist Schütze mit der spontanen Photonenemission? Nehmen wir mal den Menschen. Der Mensch wird in eine Dunkelkammer gesetzt, eine halbe Stunde. Es gibt keine externen Einflüsse mehr. Die werden ausgeschlossen und dann gibt es eine ständige Emission von fast jedem Lebewesen. Das ist Pop und das ist auch natürlich von vielen anderen schon gesagt worden. Denn jedes Lebewesen emittiert Photonen. Das hat was zu tun mit dem Licht. Und zwar im sichtbaren Bereich. Das ist sehr wichtig. Wenn es sich herrührt von einem Zustand zu einem anderen Energiezustand, haben wir hier eine Raumkohärenz. Was nicht abklingt, ist eine Zeitkohärenz. Die spontane Abklingen passiert nicht. Das heißt, irgendwie muss man davon ausgehen, dass eine merkwürdige Art von Zeitkohärenz passiert. Fluktuationen, es kommt zu Fluktuationen, aber das ist keine normale Photonenzeitverteilung. Das ist eigentlich die Basis meines Vortrags, dass man die Informationen versucht zu messen, die in den Fluktuationen enthalten sind. Man nimmt normalerweise, macht den Mittelwert, stellt den Mittelwert her und ich sage, dass die Mittelwert und Abweichung, das ist schon schön und gut, aber es gibt auch Dinge, die sich darin in diesen beiden Kategorien nicht fassen lassen und das ist eine spontane Emission. Induzierte Photonenemission. Es wurde auch lichtinduzierte Photonenemission genannt, Reaktionszeit 2 Sekunden, nicht exponentielle Abklingen, Fluktuation, all diese Eigenschaften sind da vertreten, die möchte ich nicht weiter ausführen, sind bekannt. Informationen zu den quantenkohärenten Akten bei spontanen Photonensignalen. Welche Informationen kann man erwarten von einem spontanen Photonensignal? Die Dauer der kohärenten Akte, quantenkohärente Akte. Man weiß ja, wie lange diese Akte stattfinden. Das ist die Zeit, in der das Signal in einem bestimmten Quantenzustand sich befindet. Der Quantenzustand bestimmt die Fluktuation in der Photonenzahl eines Quantensignals. Und das Gegenteil gilt auch für Signale bei einigen Subjekten, die wir gesund nennen. Das ist ein sehr starkes Statement, was ich da mache. Das heißt, wenn Sie feststellen, dass die Fluktuationen und die Photonenzahlen reagieren auf einen definitiven Quantenzustand, dann ist der Proband gesund. Ist das nicht der Fall, ist die Person nicht gesund. Das ist natürlich ein Statement, das ich basiere auf experimentelle Nachweise. Es gibt hier einige Experimente und Versuche, also Extrapolationen von Versuchsnachweisen aus einer Situation, die wir eben auch extrapolieren können aus anderen Situationen. Und wenn Sie das praktizieren, als ein gutes Beispiel, wenn Sie einen Gesunden haben, dann ist die Photonenemission nicht im gequetschten Zustand. Und dann können Sie hier eingreifen. Ein Quantenschutz ist ein gequetschter Zustand, spezifiziert durch vier Signalparameter. Das sind holistische Attribute des menschlichen Subjekts. Das heißt, die Fluktuationen kann man spezifizieren mit diesen vier Parametern. Der erste Parameter ist die Intensität, das einem dann sagt, ob ein Photon zusammenkommt, zwei, drei, vier. So macht man das. Und hier sehen Sie sehr viel von Formeln, aber ich möchte trotzdem erklären, worum es geht. Wie misst man das Signal? Man nimmt einen Photomultiplier, man legt einen Zeitraum fest, Delta T, und führt Messungen durch nacheinander. Es gibt N Messungen von Delta T geben, man kombiniert die und teilt die durch zwei Delta T oder durch drei teilen, drei Delta T. Und dann wissen Sie, wie viele Photonen Sie gemessen haben in einem Zeitraum. Dann haben Sie eine Frequenzverteilung. Dieses Frequenzspektrum kann man ins Histogramm übertragen. Dann bekommen Sie eine Wahrscheinlichkeit. Sie kommen in eine Wahrscheinlichkeit in einer Zeitphase, wie viele Photonen da sind. Und das kann sich auch ergeben aus Rauschen plus Signal. Die Frage ist, wie man Rauschen von Signal trennt. Es gibt hier eine Technik, die ich einsetze, die sehr effektiv ist. Ich kann das Rauschen rausrechnen, indem ich das Rauschen messe. Und dann kann man feststellen, welche genau diese alle vier Parameter für eine Messung machen. Man nimmt also ein spontanes Signal, man misst es, man nimmt das Rauschen und man hat vier Messsituationen. Das ist nur eine experimentelle Messung. Natürlich muss man auch einiges am Rechner machen und dann bekommt man die Ergebnisse. Eine typische Situation. Nehmen wir mal ein Signal, was gemessen worden ist. Das Rauschen lassen wir beiseite. Das wurde von Edward gemessen in Amersfoort in Holland. Er hat also 50 Millisekunden gemessen, Zahl der Intervalle 5000. Die Dauer war 4 Minuten 10 Sekunden. Spontanes Signal. Wir haben festgestellt, dass 50 Millisekunden 5000 Mal auftrat. Man berichtigt das auf 4 Minuten 10 Sekunden, dann müsste man nur 500 Punkte bekommen. Das heißt, hier kann man berechnen, dass es eine Fluktuation geben wird. Für diese Zahl und für diese Zahl. Das heißt, in allen Fällen bekommt man alle Fluktuationen daraus und dann kann man den Squeezed State Parameter feststellen. Wenn man dann die gleiche Fluktuation bekommt bei der nächsten Messung, weiß man liegt ungefähr richtig. Das heißt, die gleiche Squeezed State Parameter für Fluktuationen von Delta T von 50 Millisekunden bis 4,1 Sekunden. Das war ein sehr bemerkenswertes Signal. Ich war nicht da, präsent, und Pops Einfluss war auch nicht da. Also da kann man auch keine Kohärenz irgendwie vermuten. Und dann gibt es natürlich Leute, die sind eher Chemiker und die sagen, das muss ein chemisches Signal gewesen sein. Das Zweite, was man noch machen kann, wenn man Zahlen herausbekommt mit Fluktuationen und man ändert mal die Fluktuationen. Permutiert sie einfach mal. 1, 3, 2. Und dann macht man die gleiche Analyse, dann bekommt man nicht den gleichen Wert dafür. Und das ist auch eine Bestätigung, das heißt, man ist auf dem richtigen Weg. Das ist spezifisch für das Signal. So haben wir das auch gemacht. Das war bei einem Patienten. Und hier komme ich noch auch zur Gesundheit. Als ich diese Berechnung durchgeführt habe, etwa 1200 Signale habe ich analysiert von den 1200, sagten 75% Squeeze State, 25% kein Squeeze State. Dann hat mich jeder gefragt, warum kriegen wir so viele Squeezed State? Sag mir mal, wo du zustimmst und wo du nicht der Meinung bist. Da kann ich aber auch nicht helfen. Die Messung wird von anderen gemacht. Der Computer macht die Rechnungen und die theoretischen Berechnungen mache ich sowieso nicht. Das machen irgendwelche sehr bekannte Physiker. Ich bin daran nicht beteiligt. Und dann haben wir einen Patienten, wo wir sagen, das war eine Patientin, die an Multiple Sklerose litt. Und ein anderer Arzt, der hat gesagt, eine Ärztin, okay, ich kann jetzt mal eine Farbpunktur machen bei dieser Patientin und dann stellen wir fest, ob das sich verbessert oder nicht. Die Ärztin wollte also wissen, was der Effekt der Farbpunktur ist und ich wollte wissen, ob hier ein Effekt auf die Squeeze-State-Parameter stattfindet. Dann haben wir diesen Versuch gemacht und vor der Farbpunktur habe festgestellt, es gibt nicht sehr viele Squeeze-State-Parameter. Wenn man die Behandlung gemacht hat, sagte die Dame, die Patientin, oh, es geht mir viel besser. Und dieser Parameter sagt auch, es ist alles wieder in Ordnung. Die Patientin ist gesund. Und manchmal kommt es nicht zu einer Erholung von den, also bei ein, zwei Fällen kommt es nicht zu einer solchen Besserung. Und dann schaut man nach, liegt es an der Kohärenz, am Kohärenzparameter. Aber weil es eine Besserung gibt, kommt auch zur Änderung der Squeeze-State-Signale. Also das Quantum-Signal wollte eigentlich zu einem reinen Squeeze-State-Signal werden. Und dann behaupten wir, dass dies ein Gesundheitsindikator ist. Und dieser Behauptung muss zunächst einmal bestätigt werden, wenn man weitere Versuche macht. Und deshalb nimmt man Signale von verschiedenen Orten, verschiedenen Probanden in diesen Squeeze States mit den gleichen Phasenwinkeln. Also konzentrieren Sie sich auf den Phasenwinkel dieser vier Parameter, da bekommen Sie die gleichen Werte. Hier ein solches Beispiel. Konzentrieren wir uns mal auf eines hier. Das waren die Werte aus dem linken Handrücken, linken Hand, Innenfläche, rechts, innen und außen. Hier rechte Handteller und rechter Handrücken. Und es scheint hier wenig Schwierigkeiten zu geben. Ah, da ist, glaube ich, was verwechselt worden. Vor und nach. Vorher und nachher ist eigentlich die Hauptfrage. Das ist nach der Behandlung. Jetzt, genau. Da habe ich das verwechselt. Genau. Ich war jetzt etwas verwirrt. Also vor der Behandlung bekommt man diese Parameter. Sie können sich das einfach das Bild vorstellen. Rechte Handrücken sah gut aus, keine Schwierigkeit, links auch, innen und außen. Aber jetzt sehen Sie mal nach der Behandlung, alles wird sehr kohärent, alles wird sehr systematisch. Man braucht sich nicht mit den Details zu beschäftigen, da haben wir keine Zeit für. Wir können auch ein zweites tun, das ist auch interessanter. Das ist vielleicht ein neues Bild, was man nicht gesehen hat, wenn es einen Heiler gibt. Und das war Renzo Salani. Und ich habe diese Versuche durchgeführt mit einigen Patienten. Ich möchte hier natürlich niemanden persönlich hervorheben. Entschuldigung. Wir haben gemessen, was der Kohärenzindex ist des Heilers an den vier Lokalisationen. Der versuchte dann zu heilen. Das war also die Situation vorher. Dies war während der Behandlung in der Mitte und rechts nach der Behandlung. Das heißt, diese linke Seite hatte ein Problem, er versuchte das zu heilen, zu beeinflussen und das ist auch passiert. Was kann man also unterm Strich zusammenfassen? Wenn Sie einen Heiler haben, dann wird er versuchen, Kohärenz zu werden, links und rechts. Und wenn er dann mit dem Heilen anfängt, ändert sich die Kohärenz des Heilers links, rechts. Und während des Heilungsprozesses kann ich nur eine Person messen. Wenn ich nur den Patienten messe, sehe ich, dass beim Patienten die Kohärenz sich ändert. Und Heiler und Patient versuchen dann irgendwie einen Ausgleich zu finden, kommt dann zu einer Gesamtkohärenz zusammen, einem Ausgleich. Der Heiler wird natürlich nach einer Weile eher krank, der zu Heilende wird eher gesund, aber dieser Zustand bleibt halt nicht an. Der Heiler wird sehr bald seine Kräfte wiedergewinnen, nach einer Stunde oder so. Und der Patient wird ebenfalls weiter gesund bleiben. Er wird vielleicht eine weitere Therapiesitzung brauchen. Weitere Versuche habe ich da nicht gemacht. Wir haben hier keine Dauerversuche gemacht. Aber man kann das ja auch über ein Jahr messen und stellt fest, es gibt eine gewisse Persistenz der Heilung. Aber auf jeden Fall stellt man fest, es passiert hier etwas. Ich weiß nicht, was hier passiert, aber es ist nachweisbar. Wenn es nachweisbar ist, dann ist es nachweisbar aufgrund der Quantenanalyse. Und interessant ist jetzt, wie dieser Ausgleich, dieser Gleichklang erreicht wird zwischen Patient und Heiler. Man sagt, wir sind alle auf eine Wellenlänge eingestimmt und dann kann so etwas passieren.
Ja, einige Beobachtungen nochmal. Also eine Veränderung der Kohärenz, des Kohärenzindexes beim Heiler und Geheilten. Kohärenzindex des Geheilten ist fast 1 und Signal von 4 Lokationen im Squeezed State während des Heilungsprozesses. Dann eine Kohärenzindex des Heilers nimmt nach der Heilung ab und es gibt keine kontrollierten Messungen mit Erkrankten und Geheilten. Also der Heiler hat gesagt, es gibt eine Blockierung innerhalb von mir, aber das war seine Beobachtung. Dann habe ich gesagt, okay, versuchen Sie das mal zu lokalisieren. Aber das Ergebnis kann ich ja nicht korrelieren, weil wir da quasi in Rückschau drauf kommen. Also da versuchen wir noch an dem Experimentaufbau zu arbeiten, sobald sich das ergibt. Gut, Squeeze State. Das war eine Spontanaktion, was ich bis hier gesagt habe. Aber jetzt haben wir induzierte Signale, lichtinduzierte Signale. Also wenn man in einer Quantensituation ist, kann man den Quantenzustand ändern. Ja, neue Dinge können ja passieren. Und das ist ja das, was wichtig ist. Pop hat das ja auch gesagt. Über die letzten 25 Jahre ist es ja gesagt, ja, okay, man signalisiert das Licht und dann guckt man entlang von bestimmten Parametern. Und ich habe hier 4 Parameter eingeführt, mit denen wir das versuchen zu beschreiben. Also das sind die 4 Parameter, die das System beschreiben. Und die Beispiele gebe ich Ihnen. Also das ist eine Messung, nicht im Menschen, aber es geht um eine Flechte an 1 Millisekunde bis 10 Sekunden, das ist ziemlich lang. Und das ist das Signal, wie wir es versucht haben zu machen. Und wenn man das in die gleiche Skala eintragt, dann sehen Sie, dass man zumindest durchschnittlich das Signal beschreiben kann. Das ist das Fantastische daran. Ja, es gibt eigentlich keine Begründung dafür. Also jetzt, das war ja der Grund, warum einige chemische Freunde gesagt haben, okay, biophotonische Mechanismen, das ist ja nur ein chemischer Effekt. Also, dann haben wir gesagt, lasst uns doch mal Wasserstoffperoxid bei einem Menschen anwenden, nur eine kleine Portion, und dann schauen wir mal, wie sich die Veränderung welche Veränderungen sich ergeben. Was passiert dann? Ich gebe Ihnen mal die Werte. Nichtige in der Region nach 2 Minuten, und wir haben das für fast 1 Stunde gemacht. Und hier sehen Sie die Signale, also 5 Leute. Und diese Signale, vergessen Sie mal die Skalierung, dann sehen Sie, das sieht doch so aus, wie wir das auch von anderen kennen. Ja? Aber was ist denn das? Das ist dorsal hier. Und dann haben Sie hier die Handinnenflächenseite. Und so geht das so weit runter. Also wenn man das sieht, das kann man vergessen. Man kann das natürlich analysieren, das Signal. Eine Stunde ist eine sehr lange Zeit. Und das Signal nimmt fast gar nicht ab. Das heißt, was ist denn das jetzt? Was ist denn der Kohärenzindex? Das finden Sie dann da heraus. Das sind die 10 Signale, die wir haben. In allen Fällen, für alle Phänomene bekommen Sie einen Kohärenzindex von 1. Das heißt also, wenn es eine fremde Inferenz gibt, dann ist die Reaktion, wir müssen jetzt wieder gesunden und das irgendwie durchstehen und wegkämpfen. Und das macht natürlich den Kohärenzindex von 1. Ja, das wollte ich Ihnen nochmal sagen. Also, das sind die Parameter. Was haben wir denn hier gemacht mit den spontanen Emissionen? Wir können das auch mit den Abnahmeparametern machen. Also wenn wir nach 50 Millisekunden oder 100 Millisekunden uns dann analysieren, da so haben wir es analysiert und das sehen Sie dann hier. Hier, B0. Und alle Parameter kommen von demselben. Egal welches Messintervall man nimmt, der Parameter ist immer gleich. Das heißt, es handelt sich um eine Kohärenz, mehr oder weniger. Und im nächsten Fall zeige ich Ihnen der zweite Parameter B1. Das sind alles gerade Linien. Ja. Und das vierte hat dann keine gerade Linie gemacht, aber das war in einer Region. Das bedeutet nur, der Parameter ist nicht gut festgelegt. Aber wenn wir das hier mit Exponentialen nachlassen hat, dann, wenn man eine SIT, wenn Sie die Situation belegen wollen, dann wird es sehr schnell inkorrekt. Schauen Sie sich das mal an. Das System ist nicht nur ein Quantensystem, sondern es bleibt auch lange ein Quantensystem. Also was, wenn der Signal ein Quantensignal ist? Das ist interessant. Ja, wenn wir die Emissionen haben, entweder ob es chemisch induziert ist oder wie auch immer, wenn es ein Quanten ist, dann bleibt es lang. Also, man ändert hier die Sprache hier und man sagt hier Emissionen, man hat hier eine Assoziierung und dann gibt es hier ein Entanglement, also eine Verwebung. Und hier haben wir sowohl bei der Materie als auch im Feld zwei gleiche Aspekte. Also wenn man weit weg ist, dann hat man Informationen über das System. Aber wenn man einen Entangle-Zustand hat, dann sind alle Informationen aus dem System entweder vom Photon oder von der anderen Seite. Das heißt, da muss man sich keine Gedanken machen. Da geht es sowohl um die Materie als auch das Feld. Die Materie kann man ja manipulieren, aber es hat immer auch einen Feldaspekt und deswegen muss man sich um die Materie nicht so viel Gedanken machen. Also die Materie ist lokalisiert, während das Feld noch ausgeweitet wird. Und vielleicht werden wir in der Zukunft in der Lage sein, dass wenn man eine Erkrankung hat, dann der Quantenstatuszustand anders ist. Und das kann man einfach über die Experimentierung belegen. Ja, also nochmal, die Materie ist lokalisiert und umgrenzt. Man kann auch weit weg sein, aber grundsätzlich, das Photon ist wie ein Orakel. Es sagt Ihnen alles über das betreffende System. Und jetzt nutze ich das anders, ja. Und früher waren ja Orakel irgendwie Hexenkunst und Sagakunst. Und wir sagen jetzt, okay, kommen Sie ja doch in die moderne Medizin, dann können Sie sich die Seher und Hexen sparen. Wenn man das Orakel der Biophotonen nutzt, dann kann man eine gute Behandlung machen. Ja? Und man kann über die Manipulation des Feldes eine viel bessere Behandlung erreichen. Und wenn Sie jemanden behandeln wollen, dann gibt es nicht nur eine Behandlungsart. Ja, das Materiefeld zu behandeln ist ja nicht das Einzige. Sie können ja auch das Feld verändern oder Sie können eine Kombination verwenden. Einige Erkrankungen lassen sich besser behandeln über Materie- oder Feldveränderung oder beide oder in unterschiedlichen Abstufungen. Ich weiß das noch nicht. Ich sage hier gar nichts voraus. Also man kann die Resonanzen und so weiter anwenden. Aber wir glauben das erst, wenn wir es durch ein Experiment belegt haben. Und wenn eine Veränderung nicht eintritt, dann bedeutet das, dass es keine Kohärenz gibt. Das heißt, so kann man das auch betrachten. Und das ist ein neuer Behandlungsansatz für die Menschen. Das ist die Zukunft. Also ich glaube, dass das Orakel der Biophotone die Hexenkunst zwar nicht mehr nutzen wird, aber in der modernen Medizin seinen Platz finden wird. Also wir bekommen hier umfassende Informationen über ein lebendes System und es kann auch manipuliert werden, um die Gesundheit zu verbessern. Und wenn die Materie Felder entdecken kann, naja, das Feld wird immer über die Materie entdeckt und entweder es gibt lebende Materien, die auch das Feld entdecken können. Wir können auch die Photonen entdecken und das heißt, vielleicht können wir ein solches Photon verstehen. Und wenn man hier das Zellenfeld identifizieren kann, dann kann man auch sein eigenes Feld identifizieren. Und dann kann man über seine eigenen Absichten und Zukünfte lernen. Ja, wenn es um Bewusstsein geht, da sind ja nicht nur die kleinen Schwierigkeiten, sondern es geht ja auch darum, seine eigenen Absichten zu erklären. Das ist ja eine Art Sicherungskopie, die man hat. Und diese Sicherungskopie, die liefert Ihnen das Material, die können Sie nutzen. Und da können Sie über Ihre Absichten eine klarere Einsicht erhalten. Und dann liefern Sie da Beweise dafür. Da kann man sagen, okay, das ist möglich und jenes ist möglich, aber es gibt keine direkten Beweise. Ja, andere Felder, ja, da gibt es dann diese entfernten Sensoren. Ich kann sagen, okay, ich kann ein Feld fühlen, es gibt ein biophotonisches Feld, aber wenn ich das auch aus der Entfernung sehen kann, dann kann ich lernen, was mache ich da. Und es gibt die Vermutung, dass man ja eigentlich nur in der eigenen Gattung, in der eigenen Art die Felder entdecken kann. Das ist ja auch richtig. Also ein Fisch kann Felder für Frösche und Amphibien identifizieren zum Beispiel. Das ist ja nicht notwendigerweise, was passieren muss, aber die können die Felder entdecken und dann muss es ja auch eine Art geben, wie man das interpretieren muss. Aber viele Leute werden Ihnen sagen, ja, viele Dinge sind möglich und Remote Sensing ist eins davon. Also wenn ich Ihr Feld entdecken kann und dann kann ich sagen, okay, was reden Sie denn für einen Unsinn sozusagen? Und ich sage, aber ich habe Ihr Feld entdeckt, ich rede gar keinen Unsinn. Also selbst ähnliche Felder, das heißt, man lernt von Mitgliedern der gleichen Art und Gattung. Und wir sagen, was wir entdecken können. Wir können aber noch mehr machen. Ja, ich kann ja auch ein Feld generieren, und zwar absichtlich. Also Sie versuchen hier ein Feld zu produzieren, aber ich habe hier meine Zweifel. Und der Squeeze-State-Feld, da produziert man ja nur eine normale Mischung von harmonischen Elementen. Also ein Squeeze-State-Field Feld zu schaffen, da können Sie sagen, okay, Sie geben mir dann Anweisungen. Sozusagen. Vor langer Zeit habe ich ein Buch gelesen, wo drin stand, dass das gesamte Biomolekularität eigentlich Gegenstand war, dass man versucht hat, das zu manipulieren, und zwar aus der Ferne. Und das war nicht möglich. Also wenn man sein eigenes Feld, das man machen möchte, generieren kann und beeinflussen kann, dann kann man auch von außen sagen, es ist jetzt besser, sich zur Wehr zu setzen. Und wenn die Leute dann sagen, nein, es ist nicht nötig, damit in den Kampf zu gehen, dann machen sie es eben nicht. Also man kann verschiedene Felder von außen nach eigenem Willen generieren. Was müssen wir jetzt also machen? Das ist das Programm, das man eigentlich jeder unterstützen müsste. Die holistischen Attribute müssen gemessen und festgelegt werden und ihre Beziehungen mit anderen qualitativen Merkmalen kombiniert werden. Ja, alle diese Parameter, Abklingen, spontane Emissionen und so weiter, all diese Parameter, wie sie sich verändern und wie man die Parameter verändert. Nein, als Menschen, das haben wir ja gesagt, wir können das verändern. Aber was passiert denn eigentlich, wenn wir von nichtmenschlichen Systemen sprechen, also in der Landwirtschaft zum Beispiel? Also zum Beispiel in der Nahrungsmittelbranche, wenn es darum geht, die Milchqualität zu beeinflussen. Die Verschlechterung von Milch, da kann man natürlich dann eingreifen. Also, aber das ist ja nicht menschlich. Wenn man das, was ich auf dem Tisch habe, dann kann man auch sagen, das kann man angehen. Und das ist natürlich ein entangeltes System, ein verwobenes System. Darüber kann man Modelle entwerfen. Bei allen lebenden Systemen kann man die verschiedenen Felder analysieren. Also wir müssen Modelle entwerfen für diese komplexeren verwobenen Systeme. Und dann versucht man herauszufinden, wer hat eigentlich die Führungsrolle bei der Bewusstseinsbildung und wie hängt das zusammen. Und da ist die Frage, welche Rolle da Wasser spielt und wie man da tatsächlich Systeme miteinander verbinden kann. Ja, die Modellierung muss gemacht werden. Wir müssen dann auch noch lernen, wie wir Informationen aus einem Photonfeld extrahieren können, aus einem Photonenfeld. Nun, während der letzten 20 Jahre, Fritz Popp und viele andere, die haben die Nahrungsmittelqualität analysiert, aber die haben nur einen Parameter benutzt. Und die haben nicht die ganze Analyse geboten. Und das können wir jetzt machen. Das heißt, es gibt Schwierigkeiten, wo sie einfach nicht erfolgreich waren. Und wir werden dort erfolgreich sein. Wir müssen das also nochmal neu machen. Und dann müssen wir Quantensignale generieren und ihre Effekte auf lebende Systeme studieren. Und bis jetzt haben wir ja nur die Erfahrung mit Nicht-Quantensignalen. Also Mikrowellenbestrahlung. Aber vielleicht könnte man sichtbares Licht oder andere Signale nehmen. Und da muss man einfach mal die Quantensignale anwenden und versuchen zu verstehen, welche Wirkung sie haben. Und es geht dann auch darum, wie manipuliert man eigentlich miteinander verwobene Felder. Das ist im Grunde noch die Grundaufgabe. Das ist auch schon der Ende meines Vortrags und vielen Dank. Zwei Kommentare möchte ich noch sagen, nachdem ich die Vorträge gehört habe. Zuerst einmal, die Quantensituation hat einen weiteren Vorteil. Dieser Vorteil ist, wir haben eine analytische Funktion wie aus der Mathematik. Also, wenn Sie nur einen kleinen Ausschnitt eines Systems kennen, dann können Sie keine Voraussagen für die Zukunft treffen. Aber Sie wissen, dass ein System da ist, aber wenn wir die Konditionen nicht verändern, dann... Oh, Entschuldigung, wenn sich die Umgebungsbedingungen nicht ändern, dann kann man auch die Zukunft voraussagen. Alles, was ich damit sagen will, ist, das sind wirklich aufregende Forschungsfelder. Wir sollten da aktiv werden, wir sollten die Dinge herausfinden. Und ein anderer Punkt ist, also wenn jemand zum Beispiel meditiert, transzendentale Meditation wurde ja schon erwähnt und ein Experiment wurde da auch gemacht. Dieses Experiment wurde mit 20 Probanden gemacht, die TM gemacht haben. Zumindest waren sie seit 10 Jahren darin erfahren. 20 andere Teilnehmer haben andere Meditationen gemacht, also chinesische Meditation und so weiter. Und dann gab es noch eine Probandengruppe, 20 Leute, die keine Meditation gemacht haben und wir haben alle Parameter zu messen versucht und was wir festgestellt haben, ist das. Es gab ein R, es gab einen signifikanten Unterschied zwischen der Gruppe der TM und den anderen. Das heißt, wir konnten aufdecken, dass diese Meditation und wie tief man in die Meditation ansteigt und welche Transformation dort passiert, das waren wir in der Lage zu sagen. Es gibt dann eine Transformation auf der körperlichen Ebene und Körper kann man dann beschreiben, wie man möchte eigentlich. Aber das wäre auch noch ein Thema für das Biophoton-Thematik. Ja. Humane Detektoren wurden ja immer schon genutzt, aber es geht jetzt um die nichtmenschlichen Detektoren. Ne? Und die Leute sagen, okay, du bist nicht gut, das sagen die Leute einem vielleicht dann. Und bei dem Quantenfeld ist es so, dass man sagt, das ist gut und das ist nicht gut, aber das kann auch über nicht lebende Detektoren festgestellt werden. Tuning ist ein anderes Thema. Also die Möglichkeiten sind hier unbegrenzt. Mit all diesen Dingen hoffen wir, dass Sie Quantica dabei unterstützen, die Ideen weiter voranzutreiben. Vielen Dank.